Ja, also ich bin ja gerade gebeten worden, noch ein paar Worte zu mir zu sagen. Das Wichtigste dann zuerst, ich bin Christ. Ja, nicht? Also das hättet ihr wahrscheinlich hier auch erwartet bei der Tagung des Bibelbundes, hoffe ich doch zumindestens, wobei auch das nicht selbstverständlich ist. Nicht? Also ich kenne viele Leute, die würden sagen, ja, ich bin Theologe. Und das qualifiziert, aber ich habe im Laufe meines Lebens genügend Theologen kennengelernt, die stockungläubig waren. Ich habe Professoren an der Universität kennengelernt, die zwar Theologiedozenten sind, aber sagen, sie sind Atheisten. Also von daher, mir ist es dann wichtiger, deutlich zu machen, ich bin Christ. Ja, und das wäre das Zweitwichtigste, ich bin Christ. Das Drittwichtigste, ja, nochmal, ne? Also einfach um das deutlich zu machen, das ist das Wesentliche, was mich hier qualifiziert, um hier zu stehen. Und das ist auch das Wichtigste, was in meinem Leben eine Rolle gespielt hat, seitdem ich gläubig geworden bin mit 14 Jahren an Jesus Christus. Dann hat das alles mitbestimmt, meine berufliche Laufbahn hat das bestimmt und bestimmt es bis heute. Meine Ehewahl hat es bestimmt, als ich vor vielen Jahren meine Frau geheiratet habe. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich glaube, es ist 28 Jahre her. Und in der Zwischenzeit haben wir auch ein paar Kinder, genauer gesagt 3, die langsam dabei sind, erwachsen zu werden. Die meinen alle schon, sie sind lange erwachsen, aber wir haben da so unsere Zweifel. Ich glaube, die brauchen noch ein paar Jahre und ab und zu dann begleiten wir sie auch. Jetzt hatte ich gerade in der letzten Woche mit meinem Sohn schon ein paar Bewerbungsschreiben so verfasst, nicht für den nächsten Sommer, wenn er dann fertig ist, wie das weitergeht. Und das ist dann so eine intensive Aufgabe. Hauptberuflich bin ich Lehrer an der Bibelschule in Brake und das auch mit großer Überzeugung und Begeisterung. Mir macht es immer wieder Freude, junge Menschen begleiten zu können, wie sie die Bibel näher kennenlernen, wie sie Wege für ihr Leben finden, wie sie im Glauben wachsen. Das finde ich eine ganz tolle Aufgabe dabei. Und nebenher arbeite ich jetzt auch schon seit einigen Jahren im Bibelbund und in verschiedenen anderen Organisationen. Da und dort, wo es sich ergibt, schreibe ich auch mal ein Buch. Da sind dann einige daraus geworden. Auch an dem neuesten Buch, was der Berthold hier herausgibt, habe ich dann 2 Beiträge geliefert. Da geht es ja um die Reformation. Ich habe einen Beitrag geschrieben über den Beginn, wie kam es überhaupt zur Reformation und dann Weiterführung der Reformation im Pietismus. Aber darum soll es heute Abend ja alles gar nicht gehen, obwohl das alles spannend wäre. Ich möchte euch heute Abend mit hineinnehmen in das England des 18. Jahrhunderts. Auch England hatte ja im 16. Jahrhundert eine Reformation erlebt. Allerdings ganz anders, als es in Deutschland gelaufen ist. In Deutschland war die Reformation weitgehend vorwiegend eher eine Sache der breiten Bevölkerung. Es war eine große Unzufriedenheit von unten heraus. Und so war es dann ja auch mehr oder weniger ein Mönch, ein Professor an der Universität in Wittenberg, nämlich der Martin Luther, der ja vor 499 Jahren, am 31. Oktober dort die Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben soll. Es gibt da so unter Fachhistorikern den Streit, hat er es wirklich an diese Tür genagelt oder an eine andere? Letztendlich ist das alles unwichtig. Er hat die Thesen veröffentlicht und die sind wie ein Feuer durch ganz Europa gegangen und hat dann zu einem Aufruhr geführt, der dazu führte, dass sich auch Herrscher auf diese Seite gestellt haben. In England war das ganz anders. Da waren schon viele Leute, die waren offen. Auch Luthers Schriften wurden ins Englische übersetzt und manche haben sie dann gelesen. Aber die Reformation kam nicht so stark von unten, sondern stärker von oben. Es war Heinrich VIII., der mit seinen Ehefrauen, es waren ja gleich mehrere, immer Ärger hatte oder sie mit ihm, je nachdem. Ne? Manche von ihnen hat er umbringen lassen, einige eingesperrt, von anderen hat er sich einfach nur scheiden lassen. Das war dann die weniger blutige Variante. Und schließlich, nachdem der Papst das erste Mal zugestimmt hatte, ja, du darfst dich von seiner Frau trennen, das ist ja eigentlich auch nach katholischer Sicht verboten, aber dann hat der Papst gesagt, die Ehe wird annulliert. Also dann ist sie ja nicht geschieden, sondern sie wird annulliert. Ne? Und als er dann das nächste Mal sich von seiner Frau annullieren lassen wollte, dann hatte der Papst gesagt, nein, das gibt es nicht. Und daraufhin hat etwas vereinfacht gesagt, nicht? Hat dann der Heinrich VIII. Gesagt, ja, dann gründe ich halt meine eigene Kirche. Und das hat er dann auch gemacht und hat dann den Erzbischof von Canterbury eingesetzt als obersten geistlichen Führer der Kirche und hat den dann beauftragt, eben zu ermöglichen, dass er doch jetzt eine nächste Frau heiraten darf. Und das durfte er dann auch. Und seitdem gab es dann die anglikanische Kirche. Das ist ja die Kirche von England, heute weltweit verbreitet. Aber sie ist eigentlich eher entstanden als Kunstprodukt der Herrscher, Kunstprodukt der Unabhängigkeit von Rom, von Heinrich dem VIII. Und so holte er dann Theologen aus dem Ausland nach England, und zwar insbesondere deutschsprachige Theologen, Reformierte, Lutheraner, und dann entwarfen sie eine Kirche, die ein ganz eigenständiges Gepräge gehabt hat, also nicht richtig lutherisch, auch nicht reformiert, irgendwo so dazwischen, ein bisschen stärker vielleicht reformiert, manche Teile der Kirche dann auch ganz stark noch kirchlich organisiert. Das merkt man, wenn man heute in manche englische Kirche kommt, wie zum Beispiel die im Canterbury, in die Kathedrale, da merkt man, das ist schon sehr hochkirchlich, das sieht ganz katholisch aus, und das ist es zum Teil auch. Auf jeden Fall gab es bei vielen Leuten einen geistlichen Aufbruch. Andere sind einfach bloß mitgegangen, weil der König das vorgegeben hat. Und dann war es unter einer Tochter von Heinrich dem VIII., die wollte zurück zur katholischen Kirche. Also wurde jetzt alles wieder katholisiert. Und als sie gestorben war, wurde alles wieder angelikanisiert. Und dann ging das mal mehrfach hin und her. Und am Ende, ja, da waren die Leute nicht alle wirklich so ganz tief überzeugt, zumal die Kirche so sehr stark mit der Monarchie und dem Land verbunden war. Und es gab dann eine gewisse Traditionalisierung, die aufgebrochen worden ist durch die Puritaner. Das war eine Erweckungsbewegung innerhalb des englischsprachigen Raumes, eben Schottland, England war das besonders stark vertreten. Manche dieser Puritaner sind dann ja auch ausgewandert in die USA, nicht? Die sind dort die Mitbegründer der USA gewesen, weil sie ja verfolgt worden sind, zum Teil verfolgt worden sind in England. Also das war so eine Aufbruchbewegung. Nachdem diese Aufbruchbewegung vorbei war und viele sich zurückgezogen hatten, da gab es auch einen Austausch zwischen dem deutschen Pietismus und eben den Puritanern in England. Danach gab es eine Zeit, wir sind jetzt so in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wo in Deutschland eher geistlicher Aufbruch war. Da war in England eher ein geistlicher Niedergang. Ein Traditionalismus hatte sich eingeschliffen. Sehr viel Unmoral in der breiten Bevölkerung und auch unter den Pfarrern und in der Kirche. Das heißt, die Leute wollten davon wenig wissen. Es war eher das allgemeine Vergnügen, was den Leuten vor Augen stand, dem man nachging. Und es gab nur einige wenige, die geprägt von der Reformation und von den Puritanern versucht haben, eine deutlich an der Bibel orientierte Theologie zu vertreten und auch ein frommes Leben vorzuleben und dann auch zu vertreten. Und einer dieser Pfarrer, die das gemacht haben, das war ein Epworth, der Vater von dem John Wesley, um den es heute Abend geht. Sein Vater war auch Pfarrer der anglikanischen Kirche, aber es war eben ein frommer. Und manche würden das ja heute sagen, ja, das ist doch selbstverständlich. Nicht? Nein, das ist ja weder heute selbstverständlich, dass ein Pfarrer fromm ist, noch war das damals selbstverständlich, dass ein Pfarrer fromm war. Und der Großteil seiner Kollegen in den Dörfern ringsherum, die waren eben eher, naja, kirchlich. Das war ihr Beruf. Ihnen war es wichtiger, dass sie als gute Gelehrte angesehen worden sind und nicht als fromme Menschen. Und sie hat es häufig genervt, dass der Vater von John Wesley sehr stark Wert gelegt hat auf, die Leute müssen eine Umkehr haben, sie müssen ein heiliges Leben führen, das war ihm auch wichtig. Er ging ganz in sein Pfarrersein auf, sein Sohn schreibt dann, so als Vater hat er ihn nicht sehr stark erlebt, aber es war eine prägende Person, die nicht zurückschreckte, auch deutlich Position zu beziehen. Und das hat Ärger gegeben. Erstmal, seine Kollegen haben auf ihn geschimpft, haben ihn lächerlich gemacht, aber diese Kollegen haben auch von der Kanzel herunter gegen ihn gehetzt. Und das führte dazu, dass zum Beispiel mal der Hund der Wesleys verstümmelt worden ist. Dass eine Kuh ermordet worden ist und am nächsten Morgen tot vor der Haustür lag. Und es führte unter anderem auch mal dazu, dass der Mob, aufgestachelt von dem Pfarrer der Nachbarschaft, das Haus der Wesleys angesteckt hatte. Und das war kurz nach, also John Wesley war gerade 6 Jahre alt, geboren war er 1703. Und als 6-Jähriger ist er dann hier im Haus, das hier ist das Bild vom Haus. Und jetzt müsste man mal sehen, da oben ist auch irgendwo der John Wesley, wo sehe ich den denn gerade? Ach ja, da oben, nicht? Da oben in dem Zimmer. Das war nämlich so, dass das Haus brannte schon, die ganze Familie ist rausgelaufen und nur der John Wesley war noch im Zimmer, aber eben ganz oben unterm Dach. Und hinterher wurde auch davon berichtet, dass es fast so gewesen wäre, dass er mit dem Haus abgebrannt worden wäre. Erst in letzter Minute hat da jemand eben eine Leiter angelegt, hat ihn da oben rausgeholt und wenig später ist das ganze Haus eingebrochen. Also wir merken, theologische Differenzen wurden nicht zu allen Zeiten immer friedlich beigelegt, sondern es gab auch schon hitzige Gemüter, die damals eben zu solchen Mitteln gegriffen haben. Für John Wesley war das ein ganz tiefes Erlebnis, weil er hatte nämlich ab diesem Zeitpunkt den Eindruck, Gott hat noch Großes mit mir vor. Oder überhaupt etwas mit mir vor. Gott hat noch einen Plan mit mir, dass ich hier auf der Erde bin, dass ich nicht umgekommen bin. Als ein paar Jahre später die Pocken durch England gegangen sind, dann ist auch John Wesley krank geworden und die Ärzte hatten ihn schon aufgegeben und wiederum, er hat es überlebt. Das war für ihn wieder so ein Zeichen. Ich stehe unter dem Schutz Gottes. Gott will irgendetwas mit mir erreichen. Besonders beeindruckend ist in der Erinnerung von John Wesley seine Mutter. Seine Mutter, und zwar die Susanna Wesley, das ist sie hier, da sieht sie ja ganz so jung und frisch und nett aus. Jetzt könnte ich euch ja mal raten, dass, nicht, wie viele Kinder habt ihr, das wisst ihr ja, müsst ihr nicht raten, aber wie viele Kinder denn bei den Wesleys so zu Hause gewesen waren, also das ist ja kaum zu glauben, nicht? Also John Wesley hatte 9 Geschwister, also insgesamt waren sie 10. Und dann waren noch einmal 9 Kinder schon als Kinder gestorben. Also insgesamt 19. Das ist eine ganze Menge. Vor allen Dingen, wenn man dann denkt, es gab noch keine Waschmaschine, es gab noch keinen Staubsauger, es gab keinen Kühlschrank, keine Kühltruhe, kein Aldi um die Ecke. Das musste hier alles organisiert werden. Also das ist ganz erstaunlich. Und John Wesley wurde auch religiös sehr, sehr stark von seiner Mutter geprägt, die eine fromme Frau war. Der Vater war so mehr der Theologe, der auch deutlich mal den Ton angegeben hat und dadurch auch Widerstand hervorgerufen hat. Aber die Mutter war eher so eine, die die Frömmigkeit gelebt hat. Und später, als dann sein Vater gestorben war, zog sie dann auch zu, John Wesley lebte in London und ist dann auch dort beerdigt. Bis heute kann man ihr Grab mal sehen, vor dem letzten Jahr habe ich mir das angeschaut, ne, ich war dann mal da und sie war dann eben vorbildlich für ihn aus seiner Sicht. Und nur ein paar Beispiele. Also sie hat erstmal dann so einen ganzen Kindergarten ja erst organisieren müssen. Und so wird dazu berichtet, die kleinen Kinder wurden schon dazu angehalten, wenn sie weinen, bitte leise weinen. Ja, warum? Das sind ja noch all die anderen, die sind im Haus. Ne? Die werden ja alle gestört, also leise weinen. Wenn jemand ein böses Wort gesagt hat, irgendwie Fluchwort, gab sofort eine Ermahnung. Oder irgendeine Strafarbeit, also auch solche Sachen, streng eingehalten. Die Mutter hatte den Kindern Lesen und Schreiben beigebracht. Heute schicken wir die Kinder ja mit 3 Monaten schon dann in staatliche Obhut, oder sollen das zumindest tun, weil ja der Staat besser für die Kinder sorgen kann als die eigenen Eltern. Damals war es dann umgekehrt, dann hatte eben die Mutter den Kindern Lesen und Schreiben beigebracht. Das überlegt man sich mal, nicht? Bei 10 lebenden Kindern, 19 insgesamt. Und dann berichtet John Wesley noch, hatte sie es fertiggebracht, für jedes Kind jede Woche 1 Stunde zu verbringen, nur mit dem einzelnen Kind. Ja, also da fragt man sich, wie das wohl gelaufen ist, ne? Wie das organisiert war im Alltag. Also die Frau war organisiert und sie war fromm und trotzdem hatte sie sich dann noch so viel Zeit genommen für jedes einzelne Kind und das hat hinterher bei ihm, bei dem John Wesley, ganz tiefe Spuren hinterlassen, weil er wusste, er ist von seiner Mutter geliebt, die Mutter nimmt ihn an, sie kümmert sich darum und das hat dann eben eine lebenslange intensive Verbindung gegeben. Als er dann schließlich älter geworden ist, war der Berufswunsch eigentlich klar. Was wird man, wenn man aus solch einer frommen Familie stammt? Pfarrer. Also ging er nach Oxford. Heute hat Oxford ja einen guten Namen, wie Cambridge auch. Damals war Oxford allerdings auf einem moralischen Tiefpunkt angekommen. Natürlich eine der wichtigsten Universitäten auch im 18. Jahrhundert. John Wesley ist mit 17 Jahren dorthin gekommen, als Frühreifer könnte man sagen, als Überflieger, nicht? Die meisten anderen waren deutlich älter. Und er galt als einer der wenigen Studenten, die es richtig ernst genommen haben damals. Die meisten der anderen Studenten hatten mehr Zeit mit Freundschaften und Trinken und Tanzen und so etwas verbracht als mit Studieren. Und viele der Professoren haben es auch nicht anders gemacht. Also moralisch, wie gesagt, nicht nur die einfache Bevölkerung, sondern auch die Akademiker lebten da eher unmoralisch. Umso mehr fiel der John Wesley auf. Denn der John Wesley, fast unheimlich könnte man sagen, hatte einen absolut durchstrukturierten Alltag. Und weil er bewusst zeigen wollte, dass er auch bereit ist, für Gott auf etwas zu verzichten, schlief er zum Beispiel immer nur auf dem Boden. Also nicht hier weiches Bett und Luxus und so, aß immer nur Brot und Wasser. und las jeden Tag mindestens 2 Stunden in der Bibel und nahm sich da Zeit zum Beten. Neben Studium, ne? Alles klar, Studium hat er ja auch durchgezogen noch in der ganzen Zeit. Daneben, einmal in der Woche, besuchte er Kranke und Arme, brachte ihnen da zu essen von dem, was er von zu Hause geschickt bekommen hatte, was er eingespart hatte und nicht selbst ausgegeben hatte. Und nach einiger Zeit kam auch sein Bruder Charles an die Universität, der später eine große Rolle spielen sollte als der Liederdichter der Methodisten, so heißt ja die Kirche, die dann dadurch entstanden ist. Er war mehr so ein stärker noch so gefühlsbetonter, was vielleicht bei Musikern auch sein muss, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, bei ihm war das so, dass er sich da hineinversetzen konnte. Unter anderem lernten sie dann auch noch einige andere Leute an der Universität kennen und sie wurden dann von den anderen Mitstudenten verspottet. Die Betschwestern sind das, war einer der Titel, den man ihnen gegeben hatte. Das andere meinte man etwas ironisch. Man sagte, das ist der heilige Club. Man lachte natürlich darüber, weil heilig sein war gar nicht erstrebenswert, sondern erstrebenswert war es, viele Freundinnen zu haben oder viel zu trinken oder ein guter Sportler zu sein. Aber der heilige Club, was machen die? Die treffen sich noch jeden Tag zum gemeinsamen Beten, während alle schön noch ein bisschen länger schlafen, ehe die Vorlesung anfängt. Und deshalb, da wurden sie dann verspottet. Als er fertig gewesen ist mit dem Studium, dann hat er eben erste Pfarrvertretungen als Vikar bekommen und hatte das auch relativ gut alles organisiert. Und dann so gegen Ende 20, da fühlte er sich berufen in die Mission. Und damals war es ja so, dass England gerade Nordamerika eroberte, kolonialisierte, egal wie man das jetzt nennen will. Es wurden insbesondere an der Ostküste der Vereinigten Staaten dann einzelne Städte, Dörfer, Häuser gebaut. Es ging mal weiter in den Westen hinein. Und da hörte er, dass viele dieser Leute, die da hingingen, eigentlich unmoralisch lebten. Was ja auch klar war. In England war die Kirche wohl organisiert und war schon unmoralisch genug. Aber in Amerika gab es ja nicht mal eine organisierte Kirche. Denn ob man da in der Kirche war oder nicht, interessierte keinen. Also sah er für sich die Herausforderung, ich gehe nach Amerika und da werde ich den Siedlern das Evangelium predigen und den Indianern das Evangelium predigen und die werden dann gute Christen werden. So zumindest das Vorhaben. Er hatte sich dann einschiffen lassen, hatte auch eine Genehmigung bekommen, als Pfarrer in einem kleinen Ort an der Ostküste zu arbeiten. Und dann hat er sich einschiffen lassen und während der Fahrt über den Atlantik, das dauerte rund 5 Wochen, also es war relativ lang, die Schiffe fuhren ja nicht so schnell wie heute. Manchmal gab es Flaute, da gab es Sturm, da gab es unruhiges Meer und die Schiffe waren verhältnismäßig klein. Und während dieser Überfahrt gab es auch einen fürchterlichen Sturm, in den er hineingekommen ist. Und er berichtet, dass alle die Seeleute schon mit ihrem Leben abgeschlossen hätten, dass er selbst sich nicht sicher war, ob er das überleben würde. Die einzigen, die auf dem Schiff ruhig waren, waren ein paar Missionare der Herrnhuter Brüdergemeinde. Und die waren unten in dem Schiff, die haben gebetet und Loblieder gesungen, während der Sturm peitschte. Und als dann der Sturm schließlich vorbei war und alle sich beruhigt hatten, dann ging ihm Wesley ganz beeindruckt zu ihm und hat gesagt, wieso können die da so ruhig sein unten in dem Schiff, während das Schiff zu kentern droht. Das hat ihn schwer beeindruckt. Und da hat er den Kontakt zu ihnen geknüpft. Dieser Kontakt blieb dann auch über sehr lange Zeit. Als er dann angekommen ist, dann hat er weiter gepredigt, wie er das von seinem Vater gekannt hat und wie er selbst praktiziert hat. Strenges Christsein, Moral. Ordnungen, Sonntagsruhe einhalten, Bibel lesen, beten, all diese Sachen waren für ihn ganz, ganz wichtig. Und das predigte er. Allerdings, seine Kirche blieb leer. Keiner wollte das hören. Das war nicht unbedingt das, wofür die Leute in die Kirche gerne gekommen sind. Er wollte auch den Indianern predigen, aber die wollten auch nicht zuhören. Und dazu kam dann noch eine ganz persönliche Sache. Er hatte sich nämlich in ein junges Mädchen verliebt. Allerdings, so wie John Wesley, nicht streng organisiert und so weiter, naja, er war auch ein bisschen schüchtern in diesen Angelegenheiten. So war er verliebt und irgendwie hoffte er, müsste es jetzt zu der Beziehung kommen. Aber er wagte nicht, sie anzusprechen. Oh, jetzt habe ich ja wieder Bilder vergessen. Also hier, das ist jetzt Oxford, ne? Das ist Oxford, die Universität, und zwar das hier ist die Universitätskapelle, so steht sie bis heute noch. In der hat dann auch der Wesley seine Gottesdienste besucht und später dann auch nochmal gepredigt. Hier sehen wir ihn jetzt in Nordamerika, nicht? Also wie er da versucht zu predigen und da eben den einheimischen Indianern, aber das funktioniert alles so nicht. Gibt keine Bekehrung, keine neue Gemeinde, funktioniert alles nicht. Und dann eben diese junge Frau, die trifft er dort. Und dann passiert es so, dass diese junge Frau sich ein paar Wochen später mit einem anderen jungen Mann verlobt. Und weil sie gerade zu seinem Gebiet gehören, bitten sie den Wesley, sie zu trauen. Und der ist jetzt aber vollkommen aufgeregt, er ist vollkommen verärgert. Und was macht er? Er stellt diese junge Frau unter Gemeindezucht. Ja, warum? In seinem Gedanken ist das ja so. Ich war in sie verliebt und eigentlich habe ich doch gehofft, mich heiratet sie. So geht das ja nicht. So schnell wechseln, nicht? Ja, nur wechseln, ja, die wusste ja gar nichts von ihrem Glück sozusagen, nicht? Denn er hatte sich das ja nur innerlich vorgestellt und gewünscht. Ja, da kann man sich jetzt vorstellen, das gab dann Ärger mit dem Verlobten, mit dem Vater, nicht? Mit der Mutter, alle Aufruhr, was fällt dem ein? Wie kann er denn jetzt, denn wenn sie da unter Gemeindezucht gestellt wird, können die auch nicht heiraten, nicht? Also, und schließlich ist es dann so, dass er mehr oder weniger gescheitert seinen Weg zurück nach England antritt. Also dieser Aufenthalt in den USA war nicht sonderlich erfolgreich. Er kommt dann und er ist jetzt zwischenzeitlich so Anfang, Mitte 30, kommt er zurück nach England. Und ja, also er kommt zurück nach England und da ist es so, er weiß erstmal nicht ganz genau, was er tun soll. Er macht eine Zeit lang Pfarrvertretung für seinen Vater, der zwischenzeitlich krank geworden ist, in dem kleinen Dorf Epworth, etwa 200 Kilometer nördlich von London. Und er ist aber innerlich auf der Suche. Und jetzt erinnert er sich an diese Missionare, die er kennengelernt hat auf seiner Überfahrt nach Amerika. Und die Herrnhuter Brüder, die hatten zwischenzeitlich eine ausgedehnte Missionsarbeit in den größten Teilen der damalig bekannten Welt aufgebaut. Und sie hatten unter anderem auch eine Herrnhuter Brüdergemeinde in London gehabt. Da war der Bruder Spangenberg, ne, Gottlieb Spangenberg, der war dort gewesen, Prediger. Und dann besucht er diese Gemeinde in der Aldersgate Street. Wenn ihr heute nach London kommt, die Aldersgate Street gibt es immer noch, richtig im Zentrum von London ist das. Nur im Zweiten Weltkrieg wurden die Gebäude alle zerbombt, heute sind da nur moderne Gebäude, aber die Straße ist noch da. So mitten da im Zentrum, da gab es diese Herren- oder Brüdergemeinde und regelmäßig kommt der Wesley dorthin und hört sich die Predigt an. Weil er merkt die Predigen irgendwie ganz anders, als er das in der anglikanischen Kirche der Fall gehört hat. Sie predigen auch anders, als er das von seinem Vater gehört hat. Weil der Vater war, ja eben, du musst ordentlich leben und du musst dich jetzt an die Moral halten und du musst jetzt auch das mit dem Bibel lesen und so. Das hat er ja alles gut im Griff gehabt, hat er ja gut organisiert. Aber das, was ihm irgendwie fehlte, war diese persönliche, lebendige Beziehung, diese innere Gewissheit, Christ zu sein, Vergebung seiner Schuld zu haben. Und da ist er dann eines Tages, ein Abendgottesdienst, und dann wird aus der Vorrede Luthers zum Römerbrief vorgelesen. Und das trifft ihn ganz stark. Das trifft ihn, der Mensch, der nicht aus seinen eigenen Leistungen, sondern rein aus der Gnade Gottes heraus gerettet wird und erlöst wird. Und da merkt er, das ist gerade sein Problem. Er hat sein Leben lang fromm gelebt, aber er war eigentlich nicht richtig bekehrt. Er war sich nicht sicher, dass seine Sünden vergeben waren. Er hatte versucht, durch ein vorbildliches, intensives, frommes Leben und starker Hingabe Christ zu sein. Und das verändert sein Leben ganz stark. Er erlebt eine tiefe innere Erneuerung, eine neue Freude am Wort Gottes und an der Predigt, die für ihn jetzt nicht nur Verpflichtung ist, sondern wo er begeistert dabei ist. Das verändert sehr viel. Plötzlich wird aus dem anglikanischen strengen Pfarrer wird ein begeisterter Erweckungsprediger. Und was tut er? Das Erste, was er macht, er reist nach Deutschland. Und er trifft dort Zinzendorf. Es wird sogar noch berichtet, weil er jetzt ja gehört hat von den Leuten in der Gemeinde, dass der Graf von Zinzendorf so ein Vorbild des Glaubens sei. Und dann geht er, und zwar nach Herrenhaag. Damals ist der Zinzendorf gerade ausgewiesen worden aus Sachsen und dann in Herrenhaag, das ist in der Wetterau, also in der Nähe von Frankfurt. Und da hat er eben ein Grundstück gepachtet und dann auch eine Siedlung aufgebaut. Und dann kommt er näher dahin, so beschreibt der Wesley später. Und dann hat er draußen auf dem Feld einen einfachen Arbeiter getroffen. Und den fragt er, wo ist denn da der Zinzendorf? Und der zeigt ihm den Weg. Und später, als er dann in dem Haus vom Zinzendorf ist, da begegnet ihm dieser Arbeiter wieder. Das war nämlich der Zinzendorf. Ja, weil der Zinzendorf, was damals undenkbar war, also Zinzendorf konnte manchmal auch sehr stolz und selbstbewusst auftreten, aber manchmal auch ganz demütig. Da hat er mit seinen Leuten, obwohl er der Reichsgraf war, auf dem Feld gearbeitet. Und Wesley war hinterher beeindruckt, dass ihn dieser Graf, der zu den höchsten Adel Europas gehörte, einfach mit Brot und Käse und Wasser bewirtete, statt mit einem opulenten Mahl, wie das sonst bei Adligen üblich gewesen war. Beeindruckte ihn tief. Das heißt, nachdem er das erste Mal in Deutschland gewesen war, ging er zurück nach England und wollte in England Herrnhuter Brüdergemeinden gründen. Weil er gedacht hat, das ist das ideale Muster, so muss man als Christ zusammenleben, das schätzt er. Das ging allerdings nicht sehr lang, es war nur eine relativ kurze Zeit, er kam dann nochmal nach Deutschland und wie das manchmal so ist bei großen Geistern, es fällt ihnen schwer, miteinander zurechtzukommen. Und so war es dann hier auch. Sie haben sich dann zerstritten an ein paar Detailfragen, wo wir heute noch sagen würden, ach, ist das jetzt alles so wichtig? Und wahrscheinlich war es gar nicht so wichtig, aber für Sie war es dann wichtig. Nein, das geht ja gar nicht, du Zinzendorf. Du bist dann so ein Vorbild und so eine tolle Erkenntnis. Aber warum siehst du diese theologische Frage so? Hatten sich auseinandergesetzt damit. Unter anderem ging es um die Frage der Erwählung. Das ist ja immer so eine Frage, wo man so schön streiten kann. Und dann ging er zurück nach England und dann wollte er eben keine Herrnhuter Brüdergemeinden mehr gründen. Was aber eben auch keine große Katastrophe ist, sondern er fing dann an, in den Gemeinden zu predigen, in den Kirchen. Nachdem er die ersten Mal in den anglikanischen Kirchen gepredigt hat, hatte ihn kein Pfarrer mehr eingeladen. Weil die Pfarrer haben gesagt, unsere ganze schöne Ordnung kommt da durcheinander. Plötzlich sind da irgendwelche Arbeiter vom Feld, die sind noch und stinken noch und sind in der Kirche. Das geht doch gar nicht. Da bringt die anderen durcheinander. Also die schön gesitteten Bürger, die da hinkommen, die morgens am Sonntag sich fein gemacht haben. Was sollen die denn denken, wenn da so einer ist, der so in die Kirche kommt? Das geht ja gar nicht. Und so wie radikal wie der predigt, das geht ja auch nicht. Also haben sie ihm kurzerhand die Kanzel verboten. Das war dann schwierig. Was macht man dann? So ging er zum Beispiel nach Epworth, wo sein Vater ja einige Jahre vorher beerdigt worden ist. Und dann bat er auch den Pfarrer von Epworth. Immerhin, da war er doch aufgewachsen. Da war sein Vater jahrzehntelang Pfarrer gewesen. Aber auch der neue Pfarrer von Epworth erlaubte ihn nicht, in der Kirche zu predigen. Und jetzt machte er etwas, was für die damalige Zeit vollkommen ungewöhnlich gewesen war. Also das erste noch nicht. Er ging nämlich auf den Friedhof, um dann das Grab seines Vaters zu besuchen. Das war noch relativ normal. Und was macht er? Dann stellt er sich an das Grab des Vaters und fängt da an zu predigen. Und dann sind erstmal nur ein paar alte Omis, nicht? Die gehen auch gerade am Grab und die stellen da Blumen hin und die pflegen die Rasenanlagen und so. Und die hören das. Was ist denn das da? Ein junger Mann, der fängt plötzlich an zu predigen mitten am Grab. Und dann sagt er sich, und morgen bin ich wieder da. Dann am nächsten Tag, dann kamen die wieder schon allein aus Neugierde, nicht? Was passiert denn da? Und am Ende der ganzen Woche waren hunderte von Leuten auf dem Friedhof und alle hörten der Predigt von John Wesley zu. Und waren innerlich ergriffen. Da waren Leute, die brachen in Tränen aus über ihre eigenen Sünde. Da gab es Leute, die sofort umkehren wollten, ihr Leben erneuern wollten, weil das, wie John Wesley predigte, als hochgebildeter Mann, aber trotzdem einfach und verständlich, dass die Leute plötzlich verstanden, worauf es im Evangelium eigentlich ankam. Und das war das ganz Besondere. Und das war dann, rund 50 Jahre lang, 50 Jahre lang hat er ganz England durchreist. Er war sogar an jedem Ort, in jedem kleinen Dorf war er in diesen 50 Jahren und hat da einmal, zweimal, dreimal, zehnmal gepredigt. Über 50 Jahre hinweg. Am Anfang wurde er verlacht, manchmal sogar noch viel schlimmer als verlacht. Und seine Strategie war es immer, wenn er eingeladen wird in die Kirche, geht er auch hin und predigt da. Aber eben ganz häufig wird draußen gepredigt, so wie hier. Da wird er jetzt nicht in die Kirche eingeladen, sondern draußen vor der Kirche, weil er in der Kirche nicht predigen kann. Manchmal so im Talar, wie hier. Denn er war ja offizieller eingesegneter Pfarrer und dann gehörte das womit dazu, wenn man auftrat, dann auch so im Talar. Aber manchmal in ganz normaler Kleidung. Besonders intensiv predigte er in den mittelenglischen Kohlerevieren. Wir sind ja jetzt im 18. Jahrhundert. Man entdeckte da ja die großen Kohlevorkommen, in erster Linie erstmal zum Abbau für die Heizung. Und später kam dann ja die Dampfmaschine und industrielle Wirkung und all so etwas. Viele Leute siedelten sich da an. Viele Leute arbeiteten unter Tage da. Und diese Kumpel, die hatten vom Glauben alles kein Interesse. Wie später in der industriellen Revolution in Deutschland auch. Und jetzt ging da in diesen Kohlerevieren so gut wie niemand irgendwo in die Kirche. Und was machte John Wesley? Der nahm ihm zwei Brüder mit, morgens um 5 beim Schichtwechsel. Und dann stellte er sich auf eine der Kohlehalden. Und dann fing der Bruder an zu trompeten, nicht? Irgendein geistliches Lied. Und die Leute, die kommen da dran von der Arbeit, die waren erstaunt, was ist denn da jetzt los? Die anderen Leute, die noch beim Schlafen waren, machten die Fenster auf und sahen, was da war. Und dann jeden Morgen, eben um 5 Uhr, stand er da und hat da gepredigt. Und am Ende der ganzen Woche waren Tausende vorne vor der Kohlehalde von den Kumpel, haben dazugehört, waren tief beeindruckt. Und am Ende, als er weitergereist ist, ist dann ein kleiner Bibelkreis da entstanden. Er hat aber nicht nur von tausenden Leuten gesprochen. Das, was historisch dokumentiert ist, da hat er gepredigt vor Menschenmassen bis zu 35.000 Personen, die bei seinen Veranstaltungen waren. Also bis heute ist man erstmal ist ja beeindruckend, was Gott überhaupt machen kann, dass Leute, die nicht gezwungen werden, nicht bezahlt werden, einfach freiwillig dahin kommen unter freiem Himmel und auch in England regnet es häufig und ist da mal kalt und dann trotzdem zuhören, weil das Wort Gottes sie trifft. Das ist schon was Erstaunliches. Aber auch allein das organisatorisch Praktische erstaunt mich immer bei Neuem. Also ich rede hier nicht vor 35.000 Menschen und benutze trotzdem ein Mikrofon. Also gut, ich gehe davon aus, wenn ich laut genug rede, würdet ihr mich hier im Raum auch noch verstehen ohne Mikrofon. Aber wie sieht das dann aus bei 1.000, 2.000, 10.000, 30.000 Menschen? Also ich weiß ja nicht, wie der geschrien hat, ne? Oder welches Wunder Gott gemacht hat. Oder naja, jetzt sagen wir alle gut oben auf der Kohle halten, man kann ein bisschen weiter reden und sehen, nicht? Vielleicht auch das, aber das ist erstaunlich. Aber das war nicht das Einzige, sondern er hat genauso es gemacht, dass er zu ganz kleinen Gruppen gegangen ist. Ist mehrfach, also immer wieder bekannt, wenn große waren da, große Gruppen da waren. Manchmal war er wochenlang irgendwie in einem kleinen Hauskreis. Dann waren da 5 Leute zusammen, 6 Leute, 7 Leute und er setzte sich mit denen zusammen und las in der Bibel. Auch immer noch war es so, dass die Pfarrer nicht ihn gelobt haben, sondern immer noch sahen sie in ihm den Sonderling, den Sektierer, denjenigen, gegen den man kämpfen muss, den Extremisten. Und deshalb haben sie gegen ihn mobilisiert. Mehrfach war es so, dass auf ihn Horden angesetzt worden sind von Leuten, die ihn zusammenschlagen sollten und das auch getan haben. Mehrfach war, dass dann Leute aufgebracht, sogar bezahlt worden sind, die plötzlich mit Pferden hier durchritten, einfach um dann das Ganze zu zerstören, also und die Leute wegzubringen. Mehrfach war es so, dass wilde Hunde auf ihn gehetzt worden sind und er von denen dann gebissen worden ist. Mehrfach war es so, dass dann der Pfarrer sogar Gemeindemitarbeiter hinschickte, die mit lauten Tröten dazwischen tröten sollten, damit die Leute die Predigt nicht verstehen. Also wir dürfen nicht nur denken, der erfolgreiche Erweckungsprediger und Tausende bekehren sich und alles wunderbar, davon träumen ja manche heute auch. Wir müssen sehen, diese 50 Jahre Kontinuität und Predigt war häufiger verbunden mit Widerstand, mit Angriffen, mit Verspottungen. Einmal ist beispielsweise bekannt, er war in dem Haus einer Familie, kleines, einfaches Haus einer Familie, hatte dort Bibelstunden gehalten mit einem kleinen Hauskreis. Und der Pfarrer der Nachbargemeinde hatte dagegen mobilisiert, hat die Leute noch eingeladen in die Kneipe, als sie ordentlich alkoholisiert waren, zogen sie dann zum Haus, eben mit Fackeln, so eine Gruppe von 200, 300 Leuten, und sie schrien dann vor der Tür, gebt den Wesley raus, sonst stecken wir das Haus an. Und ich habe ihr gesagt, an dem Beispiel von John Wesleys eigenem Elternhaus, das war durchaus nicht nur Drohung, das hätte passieren können. Und als sie schließlich nicht abziehen, dann bittet Wesley den Anführer der ganzen Gruppe nach drin, um mit ihm sprechen zu können. Und dann spricht er mit dem drin so eine Viertelstunde, die außen anderen rufen weiter und außen weiter. Und plötzlich erkennt er, dass er vollkommen auf dem falschen Weg ist. Dieser Mann, dem tut das plötzlich leid, dass er da diesen Aufruhr mit angezettelt hat. Und er sagt, jetzt will er irgendwie dem Wesley helfen, wie er das wohl machen kann. Und dann machen sie miteinander ab. Er begleitet ihn nach draußen. Er sagt, ich kann dich jetzt nicht einfach so laufen lassen, das geht ja nicht. Und dann tut er so, als ob sie ihn jetzt mitnehmen wollen, um ihn zu lynchen. Und dann, während sie da unterwegs sind, dann reißt er ihn mal zur Seite und dann wird noch berichtet, nicht? Also der eine reißt ihm noch die Kleidung weg, weil er ihn festhalten will. Der andere haut ihm noch was am Kopf, dass der Blut rüberläuft. Aber er kommt mit dem Leben davon. Der Typ, der da jetzt das bereut hat, der bringt ihn in Sicherheit. Und am nächsten Abend ist er wieder in diesem Haus und hält seinen Hauskreis und redet mit den Leuten über die Bibel. Das ist beeindruckend. Und dieser John Wesley, dem viele Leute zuhören, ist durchaus auch bereit, nach wie vor vollkommen einfach zu leben. Wir wissen, dass er häufig wochenlang, wo er zu Predigtreisen unterwegs war, irgendwo im Freien geschlafen hat, weil es keinen anderen Platz gab. Oder wenn man ihm irgendeinen Keller angeboten hat, dass er im Keller geschlafen hat. Manche haben ihm sogar vorgeworfen und gesagt, hey, du hast das doch nicht nötig und in deinem Alter, das geht doch schon gar nicht. Und manche rechneten auch damit, dass er früh sterben würde. Allerdings, wie gesagt, 1703 geboren, 1791 gestorben. Also können wir mal schnell rechnen, nicht? Da Runde 88 Jahre, das war schon ordentliches Alter und für die damalige Zeit fast ein Wunder, zumal für jemanden, der so wenig auf seine Gesundheit Wert legte, nicht? Sondern er damit rechnete, alles einzusetzen für den Glauben. Also so zog er predigend durch die Lande, meistens zu Pferd. Er hat ein Pferd gehabt, er hatte für das Pferd von einem Bruder dann ein kleines Pult bauen lassen. Und das Pult wurde vorne auf das Pferd draufgesetzt und während das Pferd ritt, hatte er dann seine Predigten vorbereitet und eine Bibel gelesen und so, stundenlang jeden Tag. Ja, warum? Ja, das Pferd läuft ja nicht gegen die Wand, das Pferd bleibt dann stehen höchstens, nicht? Oder wenn die Weggabelung kommt, bleibt es auch stehen, muss man sagen, ach hier jetzt lang, das Pferd hat ja ein eingebautes automatisches Navigationssystem sozusagen und dann während das Pferd weiter ritt, konnte er die Zeiten benutzen, seine Ausarbeitungen zu machen. Er las jeden Tag, so wie er das von auch seinen späteren Mitarbeitern und Predigern erwartet, jeden Tag nahm er 5 Stunden Zeit für Bibellesen und Beten. Und dann noch einige Stunden für die Lektüre aktueller Literatur. Und das nicht nur Theologie, sondern Wissenschaft, Politik, alles mögliche andere. Viele sagten ihm damals auch, ja, das müssen wir doch alles nicht wissen. Da sagt er, doch, Grundlage ist die Bibel, aber wir müssen genauso wissen, was in unserer Umgebung gerade läuft und wir müssen dazu auch Stellung beziehen können. Also er war keiner, der das alles abgelehnt hat, sondern der sich damit auseinandergesetzt hat, aber dann aus christlicher Position dazu Stellung bezogen hat. Das war ihm auch etwas Wichtiges, gerade bei den Leuten, die eben versuchen, das alles zu sagen, das ist alles schlecht, das ist alles böse, das brauchen wir alles nicht und so. Das war gar nicht so sehr seine Sache. Mit der Zeit entstanden dann an verschiedenen Orten kleine Gemeinden. Und dafür braucht es auch Prediger. Er berief dann einige von den Brüdern, die sich bekehrt hatten. Und die bekamen eine Ausbildung, Learning by Doing. Das waren ja alles keine ausgebildeten Pfarrer, sondern das waren Laienprediger. Und die zogen dann mit Wesley umher. Und sie lernten von ihm, wie man dann die Bibel auslegte und wie man anhand von Literatur sich eine Predigt erarbeiten kann. Und solange er lebte, war es so, also gegen Ende seines Lebens gab es etwas über 500 Prediger der Methodisten, die umherzogen. Alles eher aus dem Handwerkerstand, Leute. Keiner von denen wurde bezahlt für seine Arbeit, sondern wenn, dann haben sie höchstens noch Essen bekommen, Obdach bekommen und die direkten Reisekosten. Also Reisekosten hieß damals ja kein Kilometergeld, sondern meinetwegen die Postkutsche bezahlt, nicht, dass du irgendwo hingekommen bist und dann da übernachten konntest. Bewusst wollte er nicht, dass dafür bezahlt wird, weil er sagte, das zieht dann nur Leute an in den Predigtdienst, die eigentlich da gar nicht hinkommen sollten. So ist deine Auffassung. Und von denen fordert er ebenfalls, es so zu machen wie er, das heißt 5 Stunden am Tag mindestens für Bibel lesen und beten Zeit haben und jeden Tag mindestens 2 Predigten halten. Er sagte auch, halte dich nicht so lange an einem Ort auf, damit viele Leute das Evangelium hören. Also jetzt fang an zu predigen, nicht? Und dann, wenn du mal eine Woche gepredigt hast, dann zieh weiter und predige am anderen Ort, damit da auch noch Leute das Evangelium hören. Übrigens, wenn ich jetzt schon einen Ausblick mache, ganz ans Ende seines Lebens, also das heißt 1791, gibt es in England und in den USA zusammengenommen 140.000 Methodisten. Also die wurden ja so genannt, die Anhänger von John Wesley in dieser neu organisierten Kirche. Und das ist eine ganz immens hohe Zahl. Es gab dann auch noch eine andere Sache, die manchen in Erinnerung ist, im Nachhinein in Erinnerung geblieben ist. Schon relativ früh, in der Anfangszeit seiner Predigtkarriere, da hatte er Freundschaft geschlossen zu George Whitfield. Also hier sehen wir ihn schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter, zu George Whitfield. Und dieser George Whitfield, das ist dieser hier, ne? George Whitfield, dessen Vater war eigentlich Kneipenwirt gewesen. Hatte sich dann auch bekehrt, hatte sich dem John Wesley angeschlossen und die hatten lange Zeit intensiv zusammengearbeitet, hatten sich dann allerdings auch zerstritten. Und wieder ging es um die Frage der Prädestination. Der George Whitfield war überzeugt, Gott erwählt und wenn Gott dich erwählt hat, dann bleibst du auch ewig treu und ewig gläubig, kannst gar nicht abfallen. John Wesley war eher der Überzeugung, Gott ruft dich und wenn du dich bekehrst, ist gut, bist du gerettet, aber wenn du in die Sünde fällst, dann ist auch wieder vorbei. Also die Frage Verlierbarkeit des Heils, Nichtverlierbarkeit des Heils war da ein Streitpunkt und wo sich auch ihr Leben lang nicht einigten. Trotzdem mochten die beiden sich bis zum Lebensende. Es war so, dass sie über diese Frage heftig streiten konnten und nachher aber wieder brüderlich zusammenarbeiten konnten. Als der George Whitfield sich dann entschloss und auch meinte, er sei von Gott nach Amerika berufen, dann ging er schwerpunktmäßig nach Amerika und hat die ganzen Gemeinden, die er gegründet hatte und Werke, hatte sie dem John Wesley überlassen, dass er für sie sorgte, obwohl er anderer Meinung war theologisch. Irgendwann wurde der George Whitfield auch dann mal gefragt, ja, was denkst du denn, werden wir den Wesley auch mal im Himmel sehen? Und dann hat der George Whitfield darauf gesagt, nein, den werden wir gar nicht sehen. Da waren die alle befriedigt und gesagt, ja genau, haben wir auch gedacht. Ja, weil der wird so weit vorne sein, nahe bei Jesus, dass wir ihn gar nicht sehen können. Ja. Und das war natürlich, was seine Fans gar nicht hören wollten. Die wollten ja eher hören, naja, ob man mit solch einer Meinung auch gerettet werden kann. Und da war für ihn vollkommen klar, nicht die theologische Meinung ist das Entscheidende, sondern wie lebt der Mann denn mit Jesus Christus und wie vorbildlich ist er von dem, was er im Alltag tut. Und da merken wir, oh, das ist jetzt ein ganz anderer Umgang auch mit theologischen Spannungen und Schwierigkeiten. Na, eine Sache, die ich dem John Wesley gerne erspart hätte, wenn er mich gefragt hätte, ne, aber gut, ich wusste es ja vorher auch nicht und ich war ja auch nicht da damals, also das war nämlich seine Eheschließung. Ja, also mit 48 Jahren, also ich würde euch empfehlen, wenn ihr 48 seid, überlegt euch, ob das mit Ehe wirklich noch dran ist. Bis 48 war er ledig, weil er eben auch meinte, Gott hat ihm zum Ledigsein berufen. Ist ja auch klar, stellt euch mal vor, so ein Mann, der jede Woche unterwegs ist auf seinem Pferd, irgendwo draußen schläft und dann da predigt, das ist für Ehe nicht ganz so toll. Und da war dann eben eine junge Schwester in einer Gemeinde, die ist gläubig geworden und sie hatte einen Mann, der Mann war verstorben, sie war jetzt Witwe und die war irgendwie so ganz begeistert und so hingegeben in ihrem Dienst und dann meinten die beiden, okay, wir sind doch füreinander gemacht, wir heiraten. Aber das geht eben gar nicht gut. Also ein typisches Beispiel von gar nichts, nicht? Also erstmal war es so, diese Frau war sehr, sehr selbstbewusst. Schon nicht ganz so einfach. Und dann war sie auch sehr, sehr besitzeinnehmend. Das heißt, immer wenn der John Wesley losgezogen ist, dann hat sie Ärger gemacht. Nicht? Das geht doch nicht und du lässt mich hier alleine und so. Manches Mal hat sie dann Briefe geschrieben an Zeitungen, wo sie in der Öffentlichkeit John Wesley lächerlich gemacht hat. In der Hoffnung, dass wenn er lächerlich gemacht wird, dann bleibt er bei mir zu Hause und sucht Trost. War natürlich auch nicht so gut. Ne? Manchmal ist sie mit ihm losgezogen, um auf den Predigtreisen dabei zu sein. Und jetzt hat John Wesley schon richtig Luxus gehabt. Er ist dann tatsächlich mal in ein Haus irgendwo in der Gastherberge gegangen. Also um da irgendwie im einfachen Zimmer zu übernachten. Was für seine Frau auch nicht immer so einfach war. Das heißt, sehr einfach halt war die Unterkünfte. Und dann wird berichtet, dass mehrfach am Morgen, wenn dann seine Brüder kamen, ihn abzuholen, dann hatten sie die Tür aufgemacht. Und dann saß sie auf ihm und prügelte auf ihn ein und zog an seine Haaren, weil sie ihn dazu bringen wollte, doch heute zu Hause zu bleiben, statt irgendwie zu predigen. Ja, dann merkt ihr, ja, das war nicht ganz so die glückliche Ehe und Scheidung kam natürlich gar nicht in Frage, vollkommen klar und so hatten sie das Miteinander dann immerhin noch für einige Jahre. Ich sage euch, ich bin mit 48 und mit 88 gestorben, also 40 Jahre lang noch, nicht, so miteinander verbracht, nicht immer ganz glücklich, ja, weder für ihn noch für sie. Ja, eine andere Sache ist auch noch, gerade was eben seinen Umgang mit materiellen Gütern angeht, als er junger Student gewesen war, oder Pfarrer, er war junger Pfarrer, gerade nach seiner Studentenzeit, da verdiente er im Jahr 30 Pfund. Und könnt ihr jetzt natürlich nicht einordnen, wie viel das ist, auch nicht wichtig. Und davon gab er 28 Pfund für seine eigene Sache aus und 2 Pfund spendete er. Jetzt sagen wahrscheinlich einige von euch, ja gut, wir geben mehr, 10%. Nicht? Das wären ja immerhin 3 Pfund statt 2. Wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Am Ende seines Lebens, als er mehr verdiente, dadurch, dass er viele Bücher veröffentlichte und dadurch da Geld reinkam und so weiter, verdiente am Ende seines Lebens 120 Pfund im Jahr. Das ist deutlich mehr. Aber das Besondere ist, dass er bis zum Ende seines Lebens für sein eigenes Leben immer noch 28 Pfund ausgab und alles andere ins Reich Gottes investierte. Denn das Große, was ja passieren kann, und das passiert wahrscheinlich bei uns allen, umso mehr wir haben, umso mehr wachsen die Ansprüche und die Bedürfnisse. Und das finde ich das Herausfordernde, was bei ihm an dieser Stelle gerade nicht passierte. Und das beeindruckte die Leute damals auch. Als er starb, blieb so gut wie nichts übrig. Es gab keinen großen Hausstand von dem, was er angesammelt hatte, weil er alles, was er hatte, investierte für den Bau des Reiches Gottes. Gegen Ende seines Lebens, da war es dann so, dass er, dass er dann auch in Kirchen eingeladen worden ist. Da waren die Leute plötzlich begeistert. Plötzlich galt es schick, Freund von John Wesley zu sein. Weil der, nachdem er 50 Jahre lang gepredigt hatte, er war einer der bekanntesten Leute in England überhaupt. Es hatten sich ja zigtausende bekehrt. Viele Leute sagen, dass John Wesley hat England vor der französischen Revolution bewahrt, beziehungsweise vor einer englischen Revolution. Weil in Frankreich kam ja die französische Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts durch diese tiefe Unzufriedenheit an der Kirche, die nur noch veräußerlicht war, die sich nur noch mit dem Staat verbunden hatte. Und genau das ist in England aufgebrochen durch 50 Jahre Predigt von John Wesley. Es gab eine Erneuerung und viele sagen eben, das hat in England solch eine ähnliche Revolution verhindert. Und das war gegen Ende der Zeit, volle Kirchen. Und John Wesley eben auf der Kanzel predigen als alter Mann und die Leute hörten zu. Plötzlich wurde er eingeladen vom König, er wurde eingeladen von Grafen und so weiter. Jetzt galt es schick, man war fromm und man wollte fromm sein. Das war dann gegen Ende seines Lebens. Er hatte dann auch in London eine Kirchgemeindehaus gebaut und das ist das hier. Hier seht ihr, da ist John Wesley auf dem Podium. Das kann man heute auch sehen, auch in der Innenstadt von London. Auch da habe ich mir das besucht. Hier geradeaus, da ist eben die älteste methodistische Kirche, die extra als Kirche gebaut worden ist. Vorher war es ja in Privathäusern, draußen im Freien und so weiter. Und direkt daneben, wenn man hier zugeht, rechts, hier hinter dem Tor, da war dann sein Haus, in dem er lebte die letzten Jahre seines Lebens mit Familie. Und als er alt war, eben nicht mehr so viel unterwegs sein konnte. Und heute gibt es da in dem Gebäude immer noch Gottesdienste und im Keller gibt es eben ein Museum von der Zeit John Wesleys und der Ausbreitung der ersten methodistischen Gemeinden. Wie gesagt, gestorben, dann 1791. Und was übrig geblieben war, war die methodistische Kirche. Heute umfasst sie 75 Millionen Menschen weltweit, insbesondere in den Ländern, in denen England auch seine Kolonien gehabt hat. Da hat sich ganz stark ausgebreitet, aber auch stark missionarisch. Gerade in Afrika, in Asien waren die Methodisten sehr stark missionarisch. Heute gibt es in Deutschland so rund 30.000 Methodisten mit stark abnehmender Tendenz, weil die methodistische Kirche sich so seit den späten 60er Jahren dazu entschieden hat, sich der Bibelkritik gegenüber zu öffnen. Ihr Seminar in Reutlingen ist durch und durch bibelkritisch. Und das ist nicht jeder methodistische Pfarrer. Es gibt auch heute noch gläubige methodistische Pfarrer, gläubige Methodisten, aber das ist eben nicht mehr diese Sache, wie das damals gewesen war. Diese Begeisterung, diese Hingabe für Jesus, dieses alles zu geben dabei, sondern es ist eine etablierte Kirche geworden. Und das ist in weltweit eben manchmal auch dann das Problem. Also wie gesagt, heute auch noch Lebendigkeit, aber nicht mehr in der Weise wie damals. Besonders wichtig war es John Wesley sein Leben lang, neben Bekehrung, Umkehr, Lesen der Bibel, die Heiligung zu betonen. Für ihn war es klar, ein Mensch muss sich nicht nur irgendwie bekehren und dann ist er Christ und geritzt bis zum Lebensende, sondern wichtig, dass wenn du anfängst, mit Jesus Christus zu leben, dann ist das der Anfang. Und jetzt braucht es ein Leben in der Heiligung, aber nicht mehr, um Gott zu beeindrucken, wie er als junger Mann dachte, dass er ein organisiertes Leben hat mit viel Leistung, sondern dass eine Folge der Veränderung ist, die Gott im Leben des Menschen bewirkt. Aber diese Folge soll sichtbar sein und das ist dann auch eine starke Lehrbetonung der Methodisten geworden über die folgenden Jahrzehnte hinweg. Und wenn wir uns das so anhören, dann gibt es ja hier ein paar Punkte, wo ich glaube, dass wir auch unmittelbar uns davon herausfordern lassen können. Ich möchte drei davon nennen. Es gibt ja einige noch, wo ihr vielleicht sagt persönlich, das interessiert mich jetzt besonders. Eine Sache, die ich besonders hervorheben will, ist, wir alle können in der Gefahr sein, dass wir ein frommes Leben mit Christsein verwechseln. Und das ist das, was John Wesley passiert ist. Denn wenn ich euch jetzt mal nur erzählt hätte, bis zu seiner Missionsarbeit in Amerika, dann hättet ihr wahrscheinlich alle gesagt, ja, was für ein frommer Mensch, was für ein vorbildlicher Mensch, wo ich euch gesagt habe, der hat nicht mitgemacht an der Uni mit den billigen Vergnügungen. Der hat regelmäßig in der Bibel gelesen, er hat regelmäßig gebetet, er hat Geld gegeben für die Armen und für die Kranken, er ist sogar in die Mission gegangen. Aber eben das, was er selbst hinterher gemerkt hat, er hat das nicht getan in dieser innigen persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Er hat das nicht getan in der Gewissheit, dass er die Sündenvergebung allein durch die Gnade Jesu hat. Und das macht ja das, was er getan hat, nicht schlecht. Das, was er getan hat, ist ja trotzdem gut. Nur wir müssen sehen, es gibt einen Unterschied zwischen traditionalisiertem Glauben, zwischen äußerer Frömmigkeit und einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und das gilt nicht nur für die damalige Zeit, das gilt genauso auch für heute. Auch heute kann es Freikirchen geben oder auch Landeskirchen geben, wo Menschen hineingeboren werden und sie verhalten sich so, wie man es von ihnen erwartet, aber diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus fehlt. Dieses wirkliche Bewusstsein, Jesus hat mir vergeben, fehlt. Auch die wirkliche Veränderung im Leben fehlt, sondern ist eine veräußerlichte Sache. Und das, glaube ich, sollte uns immer wieder neu herausfordern, an uns selbst zu achten. Ist diese Beziehung zu Jesus da? Ist das wirklich der Wurzelgrund, auf dem unser Verhalten wächst? Oder haben wir bloß eine äußerliche Form der Gerechtigkeit, dass wir eine bestimmte Art von Geboten haben, wir sagen, wir sind besser als der Zöllner, der da draußen ist und also, oder der sonst wieder Ungläubige, mit dem wir zu tun haben. Das ist es nicht. Wir sind nicht Christen, weil wir per se moralischer sind, sondern wir sind Christen, weil wir wissen, Jesus Christus hat uns unsere Sünden vergeben, obwohl wir es nicht wert sind. Er hat unser Herz verändert, er hat unser Leben verändert und das war für John Wesley eine ganz, ganz wichtige Sache. Eine zweite Sache, die ich hier hervorheben will, ist die für mich beeindruckende Kontinuität trotz äußeren Widerspruchs. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann wesentlich schneller entmutigt werden. Also ich brauche nicht 50 Jahre predigen und beschmissen zu werden mit irgendwelchen faulen Eiern und von Hunden gebissen. Also gut, ich habe es auch noch nie erlebt so lange. Ne? Ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre im christlichen Dienst, finde ich auch schon lange. Aber zum Glück, die meisten Leute, die mir begegnen, sind gar nicht so böse. Also ich habe heute Abend keine Angst, dass mir jemand die Scheiben einwirft. Also ihr müsst es auch nicht tun, ne? Das ist vor allem schlecht für das Heim, dann hinterher, wenn ihr die kaputt macht und so, nachher trefft ihr noch jemanden damit. Aber ich meine, ich erlebe schon, also jetzt gerade vor 2 Wochen wieder ganz üble Beschimpfungen im Internet, wo mir einer gesagt hat, Sie sind der Antichrist. Und so, oh, das ist dann schon heftig, so etwas zu hören. Und ich sage, wie kommst du denn darauf? Und ein anderer schrieb mir dann, du bist der Teufel. Ich mir auch, oh je, yeah, yeah, heftig, heftig, nicht? Und irgendwie, ich kann auch nicht gut schlafen, wenn mir jemand sowas sagt, also ich höre das auch nicht gerne. Aber ich bin noch weit entfernt von dem, was John Wesley erlebt hat. Und deshalb beeindruckt er mich so stark, wenn ich dann denke, boah, da dran geblieben, trotz des äußeren Drucks, trotz dieses ständigen Widerstands, nicht nur gewartet auf den schnellen Erfolg, der übermorgen kommt, und wenn er nicht kommt, dann mache ich halt was anderes, sondern dabei geblieben, weil er wusste, das ist meine Aufgabe von Gott, der muss ich nachgehen. Das finde ich eine besondere Herausforderung. Und den dritten Punkt, den ich hier noch nehme, finde ich beeindruckend sein Umgang mit materiellen Gütern. Das finde ich doch auch eine herausfordernde Sache. Ich habe es gerade schon mal formuliert. Denn auch mir geht es so. Als ich als Student angefangen hatte, so meine erste eigene Wohnung gehabt, da haben meine Frau und ich, wir waren verheiratet schon als Studenten, wir hatten eigentlich unseren gesamten Hausstand vom Sperrmüll zusammengesucht. Also meistens war es dann so, wenn wir wussten, jetzt wieder Sperrmüll, sind wir abends nach Sonnenuntergang, nicht, damit uns nicht mehr so viele Leute sehen, sind wir dann da rumgezogen und haben dann, boah, hier einen Stuhl und da einen Topf und da das. Und das war kein Problem, konnten wir gut mitleben. Aber ich muss euch sagen, heute in unserem Hausstand suchen wir nicht mehr alles vom Sperrmüll. Nein, ja, sondern wir haben auch Sachen, die wir sogar neu kaufen. Manchmal, ne, so. Und da merke ich, das ist auch hier alles nicht verboten. Das müssen wir auch deutlich sagen. Es ist nicht verboten, aber ich merke, wie schnell kann es kommen, dass ich mich an irgendwelchen materiellen Wohlstand gewöhne. Und dass ich den für selbstverständlich nehme. Und ich erlebe das so häufig. Jetzt war ich gerade vor 2 Tagen beim Arzt und dann neben mir die Leute sagen, ah, uns geht es alle so schlecht. Also ich war jetzt versucht, ich habe gesagt, nein, ich lese jetzt mein Buch weiter. Ich war gerade dabei, ein interessantes Buch zu lesen. Aber es hat mich schon irgendwie genervt. Also da höre ich doch, dass wir in Deutschland so schlecht geht, wo ich mir denke, also wenn wir uns hier beschweren in Deutschland, das ist doch geradezu Gott verspotten, ehrlich. Nicht? Denn ich bin in manchen anderen Ländern der Welt, ich war jetzt vor 1,5 Monaten in Paraguay, also dann möchte ich euch mal mit nach Paraguay nehmen zu den durchschnittlichen Leuten, was die da verdienen und bekommen. Es ist wirklich, denke ich, eine Schande, so undankbar zu sein mit dem, was Gott uns gibt. Selbst gegenüber unseren Vorfahren. Achtet doch mal bei euren Großeltern. Wenn ich so meine Eltern weiß, meine Eltern, die konnten sich kein Auto leisten. Sondern das ist erst später gekommen, dann als Geld verdient worden sind. Heute ist das selbstverständlich für viele. Achtet mal darauf, es gibt Statistik wegen Wohnraum. Es war vollkommen normal in den 60er Jahren, dass du mit 3, 4 Kindern in der 60 Quadratmeter Wohnung gewesen warst. Ja, heute ist das höher als Single oder zu zweit. Ja klar, unsere Ansprüche sind viel höher. Ja, da war ich vor einiger Zeit ja in Indien, ja, mit dem Alexander Seibel. Nicht? Wir waren dann bei Leuten, die viel, viel einfacher leben, als das bei uns der Fall ist. Und jetzt will ich euch das ja eigentlich gar nicht wegnehmen, ich habe sehr Angst gehabt. Nur ich denke einmal, wir sollten sehen, wie viele Ansprüche haben wir. Wir sollten Gott sehr, sehr dankbar sein, uns nicht dauernd beschweren über irgendwelche Sachen. Aber vielleicht manchmal auch daran denken, wie Wesley, brauchen wir das wirklich? Ist das wirklich das, was Gott will, dass wir machen mit dem, was er uns anvertraut hat? Und da habe ich den Eindruck, manchmal können wir in der Gefahr sein, dass wir es eben nicht so machen, dass wir lernen können von dieser Bedürfnislosigkeit, die Wesley gehabt hat, ohne das so extrem zu machen, wie er das getan hat. Also, wenn ihr noch mehr von John Wesley lesen wollt, besorgt euch mal ein Buch, Helden des Glaubens. Letztes Jahr herausgekommen, also noch nicht ganz ein Jahr alt, glaube ich, und 33 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte, beeindruckende Personen, die über die 2000 Jahre hinweg uns ein Vorbild, eine Herausforderung sein können, trotz ihrer Niederlagen, trotz ihrer Schwächen, die sie manchmal gehabt haben. Der John Wesley ist auch drin, neben eben 32 anderen Personen. Ich finde das eine herausfordernde Sache. Warum? Nicht, weil ich die Menschen verherrlichen will, sondern weil ich sehe, dass Gott sich im Leben dieser Menschen verherrlicht hat und dass wir durch das, was diese Leute mit Gott erlebt haben, manches lernen können, uns klar werden kann und dass wir Gott loben können, der solche Leute beruft und gebraucht, die wir immer wieder gehabt haben in den vergangenen 2000 Jahren, zur Erneuerung seiner Gemeinde, dass die Leute dabei bleiben, dass sie weitergeführt werden, dass sie gerufen werden zur Umkehr. Das ist etwas, was ich euch da wünsche. Gut, dann war es das und ich hoffe, dass ihr ein paar Anstöße mit nach Hause nehmen könnt. Gut, mache ich gerne. Ich bete hier an der Stelle gerne noch mit euch. Ihr dürft dazu aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass wir nicht durch eigene Leistung gerettet werden müssen, denn das wäre total aussichtslos. Danke dafür, dass du uns nicht nur einfach zu moralischen Menschen machen willst, sondern zu Menschen, die in dieser innigen Beziehung zu dir leben, die wissen, dass sie allein durch Gnade Vergebung ihrer Sünden haben, dass sie deshalb auch gnädig mit anderen Menschen umgehen können. Hilf du uns, das immer wieder in Erinnerung zu bekommen. Und hilf du uns dann auch, voranzukommen in unserer Beziehung zu dir, das Vertrauen zu dir immer wieder zu lernen in unserem Alltag, die Entscheidungen mit dir zu treffen, Heiligung zu erleben, wo wir dir Stück für Stück ähnlicher werden, unserem Denken, unserem Reden, unserem Handeln, unseren Werten. Hilf uns auch zu erkennen, wo du uns gebrauchen willst und nicht zu schnell entmutigt zu werden, sondern dabei zu bleiben, selbst wenn es von außen Widerstand gibt und wenn wir gar nicht sehen, was am Ende dabei herauskommt. Und hilf uns auch, mit all dem, was du uns beschenkt hast, dankbar umzugehen, aber auch zu lernen, Nein zu sagen, nicht immer höhere Ansprüche zu bekommen. Danke für Leute wie den John Wesley, den du gerettet und berufen hast, der von einem selbstgerechten Menschen zu einem hingegebenen Menschen geworden ist. Und danke für die vielen, vielen Menschen, die du durch ihn erreicht hast, die dich kennengelernt haben und verändertes Leben bekommen haben. Danke auch dafür, dass du uns gerettet hast, uns angesprochen hast und uns immer noch verändern willst, solange wir hier auf der Erde sind. Lass du auch dieses Wochenende mit dazu dienen, dass wir dich ein Stückchen besser erkennen, dass wir ein Stückchen besser erkennen, was unsere Aufgabe hier auf der Erde ist, dran zu bleiben, und zeigt uns, welchen Menschen wir das weitergeben können, erzählen können davor oder wo wir noch mehr uns Zeit nehmen können für dich. Danke für die Nacht, für den Abend, für den Abend und die Nacht, die vor uns liegt. Gib uns einen guten Schlaf, lass du alles in Erinnerung bleiben, was von dir ist und was gut ist und was wir brauchen. Amen. Amen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Michael. Ich denke, es ist immer wieder bewegend, so ein Lebensbild zu hören. Wer das also nachlesen möchte, das ist dieses Buch. Und zwar auf Seite 184 findet ihr den Abschnitt über John Wesley und auch, was ich gerade noch mal so nachgelesen habe, 5 Anwendungen hast du dazu geschrieben, sodass das auch so ein bisschen Transfer ins persönliche Leben gibt. Wer von euch möchte eine Audio-CD von diesem Vortrag? Darf ich mal kurz um Handzeichen bitten, dass unser Zeltmeister weiß, wie viel er machen soll? Ganz hoch. 1, 2, 3. Gut, dann gehe ich davon aus. Wer möchte denn zum Schluss der Tagung eine MP3, wo alles drauf ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sagen wir mal, weißt du ungefähr Bescheid. Die CD von John mit dem Vortrag von heute Abend wird morgen dann am Büchertisch liegen. Heute Abend wird die nicht mehr kopiert. Wir haben eine ganze Reihe Materialtische hier. Ich weise als erstes mal auf den wichtigsten hin. Das ist, wo die Monika Grundmann sitzt. Monika, ich hatte dich vorhin begrüßt, da warst du draußen. Dahin ist Monika aus Berlin. Schön, dass du da bist, unsere Sekretärin aus Berlin, die ganz viel praktische Arbeit für den Bibelbund macht. Und dort findet ihr auch Informationen über den Bibelbund. Dort findet ihr auch Anträge, wenn ihr aufgenommen werden möchtet als Mitglied des Bibelbundes und vieles andere mehr. Gegenüber von hier ist der Ethos-Stand. Das sieht man schon, da ist Ethos und Faktum zum kostenlosen Mitnehmen. Und dann kann man sich so ein bisschen schlau machen. Dann kommen die Listen mit den Seminaren, da bitte ich euch, sich einzutragen. Und ich hatte vorhin hier vorne das Programm, was ihr auch zugeschickt bekommen habt, aber da hat sich ein bisschen was verändert. Deshalb lese ich einfach auch nochmal die Themen vor. Wölfe im Schafspelz, falsche Ansätze in der Bibelauslegung, entdecken und abwehren, das macht Thomas Jeising. Ich denke, das Thema spricht für sich. Als Christ in Gesellschaft und Politik, aber wie am besten? Das macht Jürgen Thielmann. Ich denke, als ehemaliger Schulamtsdirektor ist er ja dafür prädestiniert. Dann Alexander Seibel, das ist zum Beispiel neu, das Seminar. Gottes Wort wirklich ernst genommen, Irreführungen unter Mantel der Treue zur Bibel. Also so aktuelle Strömungen gehst du da wahrscheinlich an, ne? Alexander? Bist du noch da? Hallo, guckte mich so nachdenklich an. Dann mit dem Evangelium zum nächsten, Timo Schnittjer, war vorhin noch nicht da, ist glaube ich auch jetzt noch nicht da, der wird dann morgen früh kommen. Und tut Gutes für jedermann, Christen und ihre diakonische Verantwortung. Gerald Kupert, ist der schon da? Das ist hier der Gerald. Dankeschön, dass du da dieses Seminar übernimmst. Und Bibel lesen und die Welt verstehen, das macht Karl-Heinz von Heiden. Dazu tragt euch bitte ein, das sind die gelben Listen. Dann hat draußen im Foyer der EAD einen Infostand. Der Chef von EAD, Geschäftsführer Ulrich Freske, meist auch da. Ulrich, steht doch mal kurz auf. Schön, dass du... EAD ist Geschichte. EAD ist zusammen mit der... Orientierung. Wie heißt der jetzt? Orientierung M. Ja, gelesen hatte ich das schon mal. Also einfach OM, ne? Aber das gibt es ja schon. Also... Es gibt viele evangelistische Schriften, Kalender in verschiedensten Sprachen, um Menschen anderer Nationalitäten zu erreichen. Das ist also draußen auf dem Tisch. Und dann hat Ansgar Presang einen Infotisch aufgebaut, da kann man auch was erwerben. Wenn ihr rauskommt, links, bevor ihr die Treppe runtergeht. Was ist da drauf, Ansgar? Israel-Karten in 3D. Israel-Karten in 3D. Also da seht ihr die Erhebungen Israels und die Stellen, die weit unter dem Meeresspiegel gehen, wie der See Genezareth und so weiter. Und wenn ihr in die Cafeteria geht, da ist unser Büchertisch und auch ein Getränkebuffet. Das Getränkebuffet bitte extra bezahlen. Da ist ein kleines Körbchen bei, wie das bei all den Tischen ist. Und dann unser großer Konferenzbüchertisch. Und da sind neue Bücher, auch Bücher der Referenten, die hier sind. Und da möchte ich zunächst mal auf ein paar Dinge, die mit der Bibel zu tun haben, die neu sind, hinweisen. Karl-Heinz von Heiden hat ja eine Bibelübersetzung, die bei den Gideons im Mai 2014 eingeführt wurde. Und wir haben gedacht, wir nehmen das Gideon-Testament mit dem schönen großen Buchstabensatz und die Sprüche und die Psalmen, also NT, Sprüche, Psalmen, und drucken mal alle mutmachenden Bibelverse rot. Und wir haben das Mutmacher-Bibel genannt. Haben gedacht, die kann man gut mit ins Krankenhaus nehmen oder Menschen, die einfach Mut suchen. Und es ist erstaunlich, wie viel mutmachende Aussagen in der Bibel stehen. Und im Anhang ist dann ein längerer Beitrag zu der Frage, warum lässt Gott Leid zu? Denn das ist die rätselhafteste aller Fragen unseres Menschseins. Und die wird hinten, ja, da versuche ich das zu beantworten, wobei man da keine endgültige Antwort zu findet. Das Ganze ist sehr wertig aufgemacht, gebunden und Hardcover für 9,90 Euro, sodass man das sehr gut verschenken kann, die Mutmacherbibel. Die ist also ganz neu und wir merken auch, dass sie super gut läuft. Und dann gibt es eine neue Studienbibel, die hat den schönen Titel »Sein Wort, meine Welt«. Und zwar ist das ein ganz neuartiges Konzept. Der Bibeltext wird nicht nur erläutert, sondern man sieht auch und zwar ist das farblich abgesetzt, so ist das sehr schön zu unterscheiden vom Bibeltext. Es werden ganz viele Anwendungen gemacht, Christsein in der westlichen Kultur, im Beruf, in der Öffentlichkeit, in der Familie, in der Politik. Und dann findet man zum Beispiel auch 60 Personen, die porträtiert werden. Man findet in diesem Buch ein Nachschlagewerk über Berufe in der Bibel. Und das ist bewusst auch für Menschen gemacht, die gerne mal, sagen wir mal, so eine typische Studienbibel wie Scofield, da wird ja viel Theologie und Auslegung vermittelt. Hier geht es mehr um die Anwendung von biblischen Texten. Und das ist also ein richtiger Schatz. Und diese Bibel ist jetzt ganz neu zur Messe vorgestellt worden, hat... ja, einen richtig schönen, dicken Umfang von 2200 Seiten. Und trotz dieses Umfangs und der Vierfarbigkeit kostet sie unter 50 Euro. Ist eine ganz hohe Auflage gemacht worden, um sie einfach zu verbreiten. Sein Wort, meine Welt, die Studienbibel für das 21. Jahrhundert, ist Elberfelder Bibeltext, also einer der wortgetreuesten Übersetzungen. Die ist auch ganz neu am Büchertisch. Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, dass Ulrich Parzani im Januar ein neues Netzwerk gegründet hat, weil es eben schon erschreckend war, was sich in der Allianz so tut, auch im Hinblick auf ethische Fragestellungen. Und da gibt es ein erstes Buch. Das Buch ist schon vergriffen, aber es gibt noch ein paar. Und die liegen hier bei uns auf dem Büchertisch für 2,50 Euro. Gottes Wort gilt. Dafür tritt das Netzwerk Bibel und Bekenntnis ein, herausgegeben von Ulrich Parzani, und er hat es aber nicht allein geschrieben, sondern verschiedene Autoren, wo es gerade um die Frage der Glaubwürdigkeit der Bibel geht, auch in ethischen Fragen, Homosexualität. Ich kann es nur sehr empfehlen, da gibt es also doch noch ein paar Exemplare, die wir da vorher eingekauft hatten, bevor es vergriffen ist. Wer diese neueren Sachen sich zunächst mal im Katalog angucken will, hier gibt es einen neuen Katalog über Herbstneuheiten und hier das Gesamtprogramm, wo nahezu alle Bücher drin sind, die dort auf dem Büchertisch liegen. Und jetzt zu dem Lutherbuch. Das habt ihr ja vor euch. Berthold Schwarz hatte den großen Traum, I have a dream. Er wollte gern das Buch hier vorstellen, auf dieser Konferenz. Aber wenn man so viele namhafte Autoren hat, wenn ihr mal auf der Rückseite guckt, die Autoren, da stehen eine ganze Reihe bekannter Namen, von Michael Kotsch über Helge Stadelmann, über Bernhard Kaiser, Uwe Simonetto, Thomas Jeising und Ron Kupsch und von Heiden. Also die ich jetzt genannt habe, das sind nicht die schlimmsten. Ich meine, was die Zeitverzögerung betrifft, und ich weiß, ich bin ja nun seit 30 Jahren im Buchgeschäft, was das bedeutet, so viele Autoren zu sammeln, verschiedene Aufsätze schreiben zu lassen. Hier geht es ja um die Soli der Reformation und das dann alles zu bündeln. Erstmal ist das Buch viel umfangreicher geworden als geplant. Ursprünglich waren 300 Seiten geplant, jetzt 500 Seiten. Aber wir haben trotzdem versucht, den guten Preis zu halten von 19,90 €. Ja, wir hoffen, dass es im November kommt. Und ich glaube, es wird das beste Lutherbuch, was es überhaupt auf dem Markt gibt. Es gibt ja schon, glaube ich, jetzt auf der Messe gab es so einen kleinen Katalog von der VEB, von der Vereinigung evangelischer Buchhändler. Das waren ungefähr 170 verschiedene Luthertitel, die jetzt erschienen sind. Aber das ist der Hammer, dieses Buch hier. Und wir haben gedacht, wir haben extra für die Tagung diesen Flyer gemacht, den könnt ihr hinten ausfüllen und dann kriegt ihr versandkostenfrei dieses Buch zugeschickt mit einer Rechnung oder ihr könnt es auch hier bezahlen und dann habt ihr gar nichts mehr abzuwickeln. Könnt das am Büchertisch abgeben, in die Kasse legen oder mir geben oder an Berthold geben. Wir freuen uns, wenn wir wissen, was für ein Interesse da ist an dem Buch und nämlich endgültig ist die Auflage noch nicht festgelegt und da können wir vielleicht noch ein paar mehr drucken lassen. Also guckt euch das mal an. Es sind ganz viele Autoren dabei, die zum Bibelbund gehören. Ja, zur Gebetszeit morgen früh hatte ich schon was gesagt. Ab 7:45 kann man im Rebekka-Zimmer mit Dietrich Gehrig zusammenkommen. Und dann anschließend für alle ab 8:15 gleitend Frühstück. Also ihr könnt auch eine halbe Stunde später kommen. Nur wichtig ist, dass wir hier um 9:30 wieder beginnen. Könnt auch Frühstück ausfallen lassen, wenn er sagt, wir schlafen lieber länger. Aber ab 7:45 könnt ihr, so wie im Hotel, einfach zum Frühstück gehen. Und irgendwann kommt dann jemand vom Haus oder wir machen es selber. Ich weiß nicht, wie es morgen ist. Da wird kurz ein Bibelwort gelesen und gebetet. Das ist so ein Kick in den Tag. Und dann geht's weiter. Das Café hat ab 21 Uhr geöffnet. Wer nicht weiß, wo das ist, als ihr euch angemeldet habt, euren Schlüssel geholt habt, da ging es rechts ins Café, geradeaus ging ihr die Treppe hoch zum Speisesaal und da kann man noch gemütlich zusammensitzen. Wir werden auf dieser Tagung auch zur Deckung der Nebenkosten, denn letztes Jahr war die Konferenz leider nicht so ganz kostendeckend, haben wir heute bei der Vorstandssitzung gehört. Wir werden verschiedene Sammlungen durchführen, das nur mal zur Information. Morgen Abend werden wir allerdings für die Bibelhilfe sammeln, weil wir haben morgen hier Vereinssitzung von der Bibelhilfe, werden morgen Abend noch was dazu sagen. Wer die Arbeit unterstützen möchte, Verbreitung der Bibel in Schulen und in ausländischen anderen Sprachen, der kann das unterstützen, da freuen wir uns. Und am Sonntagmorgen wollen wir für den Bibelbund sammeln, nur dass ihr euch vielleicht darauf einstellen könnt, wer die Arbeit unterstützen möchte. Das ist alles ganz freiwillig. Und wenn die Tagesgäste sagen, okay, ich möchte auch was zum Obolus beitragen, wir haben dort hinten bei der Monika am Ausgang von hier aus gesehen rechts einen Beutel legen, da könnt ihr auch einfach etwas einlegen. Dann wurde gewünscht letztes Jahr, dass die Tagesgäste doch einen Raum haben, wo sie sich so ein bisschen aufhalten können, ihre Sachen ablegen können. Dazu steht das Kaminzimmer Talblick zur Verfügung. Das ist auf dieser Ebene nach links, bis es zur Treppe runtergeht. Das geradeaus seht ihr ein großer Fernseher. Da ist auch der Aufzug, der in die nächste Etage runtergeht. Und da könnt ihr euch aufhalten. Das ist dann für euch reserviert. Gibt es noch irgendwelche organisatorischen Fragen? Weiß jeder, wo er diese Nacht sein Haupt hinlegen kann? Mit den Schlüsseln, die ihr für die Zimmer habt, könnt ihr auch die Außentüren schließen, denn ab 22 Uhr kann man unten nicht mehr rein bei dieser Automatiktür an der Rezeption. Man kann zwar raus, der ist unten links, nee, der ist jetzt rechts, glaube ich, ein Knopf, da drückt man drauf und dann geht die Tür auf. Aber von außen kommt man nicht mehr rein, aber in alle anderen Türen, die Schlösser haben, kommt ihr mit euren Schlüsseln rein, nur zieht die Türen richtig zu, dass die Nacht über dann keine ungebetenen Gäste hier ins Haus kommen. Dann singen wir noch ein Gute-Nacht-Lied von Jörg Swoboda. Das ist so eins meiner Lieblingslieder zum Abend. Das Lied 559 aus dem Liederbuch 559.